Ich möchte gern mit euch lesen aus dem Markus-Evangelium, Kapitel 3, die Verse 13 bis 19. Markus 3, 13 bis 19. Dann stieg Jesus auf einen Berg. Dort rief er die zu sich, die er bei sich haben wollte. Sie kamen zu ihm und er bestimmte 12, die er Apostel nannte. Sie sollten ständig bei ihm sein. Er wollte sie aber auch aussenden, um die gute Nachricht zu verkündigen. Außerdem gab er ihnen die Vollmacht, Dämonen auszutreiben. Das waren die 12, die er einsetzte. Simon, dem er den Namen Petrus gab, Jakobus, den Sohn des Zebedäus, und Johannes, der Bruder des Jakobus, denen er den Namen Donnersöhne gab. Dazu kamen Andreas, Philippus, Bartholomäus, Matthäus, Thomas, Jakobus, der Sohn von Alphaeus, Thaddäus, Simon der Kananäer und Judas Iskariot. Er war es, der Jesus später verriet. Amen. Jesus ruft Menschen, Jesus ruft uns, Jesus ruft andere auf den Weg mit ihm. Wir haben da immer wieder drüber gesprochen, dass wir Christsein eigentlich im Kern mit diesen drei Worten definieren können. Folge mir nach. Ich bin gerufen. Ich kriege nicht eine Liste von Dingen, die ich jetzt glauben muss. Natürlich gibt es dann auch Dinge, die wir über Jesus erfahren und ergreifen. Aber ich bin gerufen auf den Weg mit Jesus, mit ihm unterwegs zu sein. Hier sehen wir, wie die 12 berufen werden, aus einem größeren Kreis von Leuten, die zu Jesus gehörten. Und was wir hier lesen, glaube ich, können wir für uns nehmen. Denn die 12 Jünger oder die 12 Apostel bilden dann so den Grundstein der Gemeinde, also von uns auch. Und deshalb glaube ich, das, was du hier liest, kannst du auch für dich in Anspruch nehmen, wenn du zu Jesus gehörst, wenn du auf diesem Weg mit ihm bist. Spricht er auch über dich? Auch dich hat er gerufen, auch dich ruft er. Und wir können uns anschauen heute, was heißt denn das, gerufen zu sein? Wozu, wohin sind wir denn gerufen? Und das Erste, was hier auffällt, ist, Jesus sucht Leute aus. Er rief die zu sich, die er bei sich haben wollte. Die er bei sich haben wollte. Er hat nicht eine Liste ausgelegt, wo man sich eintragen kann. Hier ist der QR-Code, könnt ihr scannen und dann so. Ich guck mal, wer kommt. Sondern er hat Leute angesprochen, gesagt, ich will dich bei mir haben. Sowohl in diesen größeren Kreis, ja, die er bei sich, ja, die rief er zu sich, und dann nochmal die 12, ja, als engeren Kreis. Wir sehen dann, gibt es da nochmal so ein Kernteam in diesen 12. Und er wählt. Im Lukas-Evangelium wird diese Begebenheit auch beschrieben. Und da erfahren wir zusätzlich, das ist ja manchmal, kann man, wenn man die vergleicht in den Evangelien, merkt man, ah, da gibt es noch eine extra Info, die haben wir hier bei Markus nicht. Lukas berichtet, dass Jesus die Nacht vorher im Gebet verbracht hat und sich offensichtlich Weisungen hat geben lassen von seinem Vater. Wen soll ich denn da auswählen? Aber es ist seine Wahl. Und er hat dich gewählt. Er hat dich gerufen. Du musst nicht das Gefühl, also du musst nicht das Gefühl haben, okay, hoffentlich falle ich hier nicht auf. Wenn er mich nicht sieht, kann ich hier noch ein bisschen bleiben. So wie du gehst auf eine Party, wo du eigentlich nicht eingeladen bist. So, hoffentlich treffe ich nicht den Gastgeber, ne? Dann schmeißt er mich raus. Jesus wollte dich spezifisch dabei haben. Und nicht erst an diesem Tag, gerade in die Runde geguckt, gesagt, wer guckt denn gerade wach und aufmerksam, kann ich jetzt auch machen. Auch nicht erst in der Gebetsnacht, direkt vorher. Wir können zu Paulus gehen und in Epheserbrief, in Epheser 1, merken wir, das geht viel weiter zurück. Epheser 1, Vers 4 und 5, weil wir zu ihm gehören, hat Gott uns bereits erwählt, bevor die Welt erschaffen wurde. Denn wir sollen heilig und makellos vor ihn treten können in der Liebe. Er hat uns im Voraus dazu bestimmt, seine Kinder zu werden. Durch Jesus Christus hat er uns dazu gemacht und zu ihm sollen wir gehören. So gefiel es Gott und das war sein Wille. Da ist nicht gesagt, da hat er bestimmt, dass er irgendwelche Leute bei sich haben will. Seid umschlungen Millionen. So, ne? Und irgendwie, ja, du halt auch, weil du da mit reingehörst. Sondern er hat gesagt, vor der Erschaffung der Welt, und das sprengt unser Denken, ich will den Jens bei mir haben, ich will die Esther bei mir haben, ich will den David bei mir haben. Die sollen zu mir gehören. Und da logisch, ja, gab es uns als Idee schon oder wie funktioniert das? Wie verhält sich dann diese Berufung zu unserer Entscheidung? Da, diejenigen, die irgendwo in der Bibelschule sind oder waren oder Theologie studieren, die kennen da lange Diskussionen zu dem Thema. Wie ist das genau? Und wenn Paulus uns das sagt, dann gibt er uns nicht ein interessantes theologisches Puzzle, so ein Rätsel, wie kriegst du das jetzt hin? Sondern er macht dir eine Zusage. Jesus macht dir diese Zusage, sagt, ich wollte dich schon immer bei mir haben, weil ich dich liebe. Und wenn Jesus hier Leute ruft, sagt er, ich will dich bei mir haben. Ich wähle aus vor Grundlegung der Welt. Johannes 15, Vers 16, nochmal Jesus selbst, wenn du Paulus nicht glaubst, sagt er zu seinen Jüngern, nicht ihr habt mich erwählt. Und sagen, ja doch auch, wir reden viel davon, Entscheidung für Jesus treffen, ist auch wichtig. Aber Jesus sagt nicht, ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt. Und bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibt. Er hat dich erwählt. Er will dich bei sich haben. Und das gilt für dich. Und ich möchte dich fragen, weißt du das? Also nicht, weißt du, dass das irgendwie eine theologische Aussage gibt, die so lautet? Oder hat der Pastor das schon mal behauptet? Sondern weißt du das in dir? So, du, wenn es gut läuft, du weißt, ich gehöre hierhin oder ich gehöre sogar zu diesem Menschen oder so. Ist das eine tiefe Gewissheit für dich? Kannst du das glauben? Kannst du das annehmen? Hast du das angenommen? Sagst ja. Du hast ja zu mir gesagt, bevor ich irgendwas für dich getan habe. Und das gilt immer noch, nachdem ich auch ganz viel Mist gemacht habe. Du sagst dein Ja zu mir, bevor ich irgendein Ja zu dir sagen konnte. Kannst du das für dich annehmen? Kannst du das feiern? Jesus ruft dich, er will dich bei sich haben. Er hat dich ausgewählt, er hat dich berufen. Und jetzt die Frage, wozu genau, was sollen wir dann da machen? Und das Erste, und das klang jetzt schon die ganze Zeit an, er bestimmte 12, sie sollten ständig bei ihm sein. Sie sollten ständig bei ihm sein. Das ist die erste Berufung, die du hast. Bevor du irgendwas machst, bist du berufen, bei ihm zu sein. Das ist der nächste Punkt da. Johannes 12, spricht Jesus über Jüngerschaft. Wer mir dient, muss mir auf meinem Weg folgen, denn wo ich bin, wird auch mein Diener sein. Wo ich bin, wird auch mein Diener sein. Du bist berufen, bei Jesus zu sein. Du bist nicht nur berufen, bestimmte christliche Glaubensüberzeugungen und ethische Überzeugungen und sonst was zu übernehmen, einen christlichen Standpunkt einzunehmen. Das ist alles Teilaspekte dann. Aber deine Berufung ist, da zu sein, wo Jesus ist. Und das bestimmt dann auch die Auseinandersetzung mit inhaltlichen Fragen. Wenn wir da, manches muss man dann diskutieren. Und die Frage ist dann, wo bist du, Jesus? Wo ist dein Herz? Also nicht, manche gehen an so Fragen, wie soll ich leben, eher ran, wie weit kann ich hier an die Kante gehen, bis ich abstürze? So, was ist gerade noch legal bei dir, Jesus? Und manche machen das beim Steuernzahlen so. Womit komme ich noch davon? Aber die Frage sollte sein, Jesus, wo ist dein Herz? Wie kann ich mich nicht möglichst weit aus dem Fenster lehnen, bevor ich abstürze, sondern wie kann ich möglichst nah an deinem Herzen sein? Und wie sieht dieser Weg aus? Wie sieht dieses Leben aus? Du bist berufen, bei Jesus zu sein, in seiner Nähe zu sein. Das heißt, erstens, nochmal, er will dich wirklich bei sich haben. Er will dich wirklich bei sich haben. Ich habe das schon öfter gesagt, weil ich immer wieder selber drüber staune. Wir reden über Vergebung. Ja, wir kriegen keine Schläge für unsere Sünde, heißt das auf Deutsch. Und es könnte ja genug sein, dass Gott sagt, okay, du wirst nicht bestraft, aber ich mag dich auch nicht und ich will dich auch nicht mehr sehen. So, ja, du kriegst einen Freispruch, dann heißt du, ziehst du nicht beim Richter ein oder bei dem Ankläger. Du sagst, okay, und ich hoffe, wir sehen uns hier vor Gericht nie wieder, sagt dann der Richter. Aber Jesus sagt, ich vergebe dir und ich will dich ganz nah bei mir haben, jeden Tag. Wenn es dir richtig gut geht und du strahlst und du richtig gutes Beispiel bist für mich, eine tolle Reklame, ja, Jesus kann froh sein, dich zu haben an manchen Tagen, aber auch an den anderen Tagen. Wie siehst du vielleicht Christen, die irgendwas machen in der Öffentlichkeit und du denkst, oh nein, Leute, ne? Also bitte sagt wenigstens nicht dazu, dass ihr Christen seid. Ich nenne jetzt keine Beispiele, aber Jesus will dich und auch diese peinlichen Leute und auch uns peinliche Leute, wenn wir das dann sind, bei sich haben, ganz nah. Und er verspricht, bei dir zu sein. Das ist die Kehrseite. 14, 23. Johannes 14, Vers 23. Jesus sagt, wer mich liebt, wird sich nach meinem Wort richten. Das gehört dazu. Mein Vater wird ihn lieben. Und wir, mein Vater und ich, sagt Jesus, werden zu ihm kommen und für immer bei ihm bleiben. Luther-Übersetzung, Wohnung bei ihm nehmen. Jesus zieht bei dir ein. Der will, manche Leute sagen, okay, einmal in der Woche ist ganz nett, aber ich muss nicht mit dem in Urlaub fahren oder ich muss nicht mit dem zusammen wohnen. Jesus will bei dir wohnen. Er will da sein, wo du bist. Er will, dass du da bist, wo er ist. Und dann gibt es auch einen weiteren Schritt. Jesus, sie sollten ständig bei ihm sein. Hier Vers 14 bei Markus. Er wollte sie aber auch aussenden, die gute Nachricht zu verkündigen und gab ihnen Vollmacht, Dämonen auszutreiben. Also es gibt dann auch was zu tun, ja. Es wäre doch eine verkürzte Botschaft, wenn ich das weglassen würde. Aber die Reihenfolge ist entscheidend. Der Dienst folgt aus der Gemeinschaft mit Jesus. Der Dienst ist nicht ein Ersatz für die Gemeinschaft mit Jesus. Der Dienst ist auch nicht der Ort, wo du dir die Gemeinschaft mit Jesus verdienst. Ja, nach jahrelangen treuen Diensten kriegst du dann den Tisch, so Captain's Dinner beim Chef am Tisch, sondern der Dienst kommt aus der Begegnung mit Jesus. Die Liebe, die du weitergibst, schöpft aus der Liebe, die du von Jesus empfangen hast. Die Erkenntnis, die du weitergibst, ist das, was du von ihm erkannt hast. Nicht, was dir irgendjemand aufgeschrieben hat. Er gibt sie in diesen Auftrag und er gibt ihnen auch Vollmacht. Er sagt, da wird auch eine Wirkung sein, wenn ihr unterwegs seid für mich. Und das ist dieses Paradox. Ich weiß nicht, ob ich das hier komisch vorgekommen ist. Er hat sie dazu bestimmt, dass sie immer bei ihm sein sollen und dass er sie aussendet. Denkst du, Jesus, okay, was denn jetzt? Ich möchte, dass du mich nie verlässt und dass du morgen abreist. Jesus dreht das auch um. Im Johannesevangelium sagt er, es ist gut für euch, dass ich weggehe. Denn, jetzt in meinen Worten zusammengefasst, dann kann ich immer bei euch sein. Das ist so die Kehrseite davon. Jesus auf der Erde als in einem menschlichen Körper konnte mit im Kern mit 12 Leuten und dann gab es noch ein paar Dutzend drumherum Gemeinschaft haben. Jesus sagt, wenn ich gehe weg, ich gehe zu meinem Vater in die himmlische Dimension und dann komme ich zu euch in der Person des Heiligen Geistes. Und durch ihn bin ich immer bei euch. Und ich gebe euch Vollmacht. Also es ist die Zusage gleichzeitig seiner Gegenwart erstmal. Er gibt dir nicht einfach nur, er lädt dich nicht einfach auf mit Vollmacht. So irgendwie abstrakt oder so, hier ist eine Flasche Zaubertrank. Und am Sonntag kommst du wieder, kriegst du wieder Nachschub. Sondern die Vollmacht ist in seiner Gegenwart in deinem Leben. Dass er da ist. Durch seinen Heiligen Geist. Und sagt, dann werdet ihr Taten tun. Und dann wird das wirksam sein, als wenn ich selber da wäre, weil ich selber da bin. Okay, wenn Jesus dem die Hände auflegt, dann kann ich das glauben, dass da der gesund wird. Aber jetzt bin das nur ich. Herr, aber Christus ist in dir. Durch den Heiligen Geist. Und deshalb kann er seinen Jüngern sagen und uns sagen, wer an mich glaubt, der wird dieselben Taten tun, dieselben Werke tun, die ich tue, und er wird noch größere als diese tun. Warum? Johannes 14, Vers 12 steht das, denn ich gehe zum Vater. Da ist wieder die gleiche Logik. Nicht, weil ihr dann halt weiterentwickelt seid und ne, es gibt so Theologen, die sagen, na ja, manches hat Jesus und Paulus, die haben das auch noch nicht so kapiert, aber wir sind jetzt, ne, sind irgendwie viel weiter. Unsinn. Aber Jesus ist in dir und eben nicht nur in einem, sondern in seiner ganzen Gemeinde auf der ganzen Welt. Deshalb hat er eine ganz andere Reichweite heute als damals in Galiläa. Das klingt irgendwie fast heretisch, aber Jesus hat heute eine viel größere Reichweite, logisch. Kann gleichzeitig in Brasilien und in Russland und in Marburg und überall wirken. Und deshalb sagt er dann auch Matthäus 28, ja, Missionsbefehl, geht hin. Und vorher sagt er, mir ist gegeben alle Gewalt, alle Macht. Und direkt im Anschluss sagt er, und siehe, ich bin bei euch. Alle Tage bis an das Ende der Welt. Und das ist oder das Ende des Zeitalters, kann man so übersetzen, kann man zeitlich verstehen, also bis diese Zeit hier rum ist, aber auch geografisch, bis an die Enden der Erde, wo er uns hinsendet. Überall bin ich da. Deshalb haben wir wirklich einen Auftrag, Menschen zu erreichen. Ja, ich war gestern bei einer Mitgliederversammlung von einem Missionswerk, was ich unterstütze, die sich fokussieren auf Unerreichte, die noch keine Chance haben, Jesus zu kennen. Und da sind wir beauftragt, Menschen Jesus zu bezeugen. Aber es ist nie der Auftrag, Jesus dahin zu bringen, sondern es ist Jesus, der uns dahin bringt, damit wir Menschen ihn vorstellen können. Also, wir sind gerufen, bei ihm zu sein und er sendet uns und er bevollmächtigt uns. Und vielleicht hast du die Erfahrung auch schon gemacht, das lässt sich auch gar nicht trennen. Die tiefste Gemeinschaft mit Jesus hast du manchmal gerade da, wo du im Einsatz bist für ihn. Weil du merkst, jetzt brauche ich dich echt. Also so wie du auch, wenn du mit anderen Menschen zusammen ein Ziel verfolgst und dich einsetzt und gemeinsam kämpfst, also nicht miteinander, sondern gemeinsam für eine Sache kämpfst, das schweißt zusammen, das schafft Gemeinschaft. Du sagst, okay, jetzt muss ich echt beten, als wenn es um was geht. Da wächst du auch in deiner Beziehung zu Jesus. Das lässt sich gar nicht auseinanderreißen, nur die Reihenfolge bleibt zentral. Dass wir zuerst in die Beziehung, zuerst in die Begegnung gerufen sind. Und nicht zuerst dazu, Funktionäre zu sein, Mitarbeiter zu sein. Und übrigens ist dieser Ruf, dann auch ausgesendet zu werden von ihm, auch die Antwort auf die Frage, warum sind wir eigentlich noch hier? Also, wenn es nur darum geht, bei Jesus zu sein, das können wir doch irgendwie im Himmel viel besser. Der kann uns einfach wegnehmen und hier den Laden beenden und so. Aber er hat noch einen Auftrag für dich in dieser Welt. Er will dich zum Segen setzen für andere. Er will durch dich wirken. Ich habe das manchmal erzählt, ich habe mit 16 angefangen, Jesus nachzufolgen. Und für mich war diese Botschaft tatsächlich revolutionär zu verstehen. Jesus hat einen Weg für mich, er hat einen Plan für mich, er will was mit mir anfangen in dieser Welt. Ich hatte von meinen familiären Anlagen und dem, was meine Eltern mir möglich gemacht haben, viele Möglichkeiten vor mir. Also was soll ich denn aber jetzt machen? Und Jesus sagt, ich habe was für dich. Und ich will, dass du einen Unterschied machst. Das hat mich als 16-Jährigen gezogen. Er ruft, die er bei sich haben will, er sendet sie und er tut noch was hier in Markus 3. Das wird so nebenbei erwähnt, kann man leicht übersehen. Ich habe diese Liste ja auch mitgelesen dann von den 12 Aposteln und bei einigen wird erwähnt, dass Jesus ihnen einen neuen Namen gibt. Ne, Petrus, also der hieß eigentlich Simon, Schimeon, dem gibt er diesen Namen Kephas auf Aramäisch oder Petrus. Jakobus und Johannes, denen gibt er auch einen Spitznamen. Jemand, der dir einen Namen gibt, und das war damals in der Kultur noch viel stärker im Bewusstsein als für uns heute, wenn dir jemand einen Namen gibt, heißt das, der hat das Recht, dich zu definieren. Der sagt, wer du bist. Manchmal geben dir Leute irgendwelche Namen und es ist nicht so freundlich und du sagst, nee, das bin ich gar nicht. Auf den Namen höre ich nicht. Aber wenn so ein Name hängen bleibt, das ist Autorität. Jesus gibt dir deine Identität. Er sagt, du bist der und der. Und er ist ja dein Schöpfer, er ist dein Herr, er kennt dich besser, als du dich selber kennst. Deshalb ist es nicht wie so ein schusseliger Lehrer, der dich immer mit dem falschen Namen anspricht in der Schule. Oder, ach nee, der Name ist mir zu kompliziert, ich nenne dich irgendwie anders. So, das ist ja eher eine Form von Respektlosigkeit. Ne, wir haben Leute aus verschiedenen Kulturen. Manche Namen bleiben nicht sofort hängen. Ich muss mir manche Namen auch erstmal aufschreiben, damit ich es mir besser merken kann. Aber es ist ein Ausdruck von Respekt, zu sagen, nein, ich spreche dich mit deinem Namen an. Und nicht mit einem Namen, den ich besser finde. Aber Jesus ist der Herr, der dir sagt, wer du bist. Und ihm darfst du da auch glauben. Meine Identität klärt sich in der Begegnung mit Jesus. Und da werde ich nicht irgendwie verdreht. Es gibt Sekten, in denen, oder auch irgendwelche ideologischen Bewegungen, die, wo man dann sagt, okay, der hat völlig seine Identität aufgegeben. Der ist nur noch ein Zahnrad in der Maschine oder so. Jetzt geben die ihm da einen neuen Namen und er ist gar nicht mehr er selbst. Manche haben Angst, wenn ich mich Jesus ausliefer, dann verliere ich mich selbst, meine Identität. Und in Wahrheit, weil er dein Schöpfer ist, weil er dich total liebt, kommst du viel mehr dazu, wer du wirklich bist. Sozusagen die Schalen, die drumherum sind, die dir die Welt angeklebt hat, die Gesellschaft, du selber irgendwie selbst. Verwünschungen, sonst was, das fällt ab, wenn du zu Jesus kommst. manchmal nicht sofort, aber mit der Zeit. Aber es schält sich raus, wer du wirklich bist, wie er dich gemeint hat. Ja, ich habe das erlebt. Ich habe in der Schulzeit, sind mir die Sachen recht leicht gefallen. Also die akademischen Dinge meine ich. Da bin ich relativ mühelos so durchgerutscht. 2 Wochen vorm Abi irgendwie mal angefangen, das muss ich doch mal lernen und ganz, ganz ordentliches Abi gemacht. Und das ist ja nett. Ich habe Zeit für andere Sachen. Ich habe dann doch meinen Wert daran gehängt. Ich musste dann nicht kämpfen in dieser Zeit, irgendwie durchzukommen. Aber ich war dann doch auch dran gewohnt. Und dann tauchten andere Leute auf, die das auch so drauf hatten. Und irgendwie habe ich mich dann bedroht gefühlt. Und konnte dann auch ein bisschen unfreundlich werden. Ich habe dann im Studium dann doch mal die Erfahrung gemacht, okay, es flutscht nicht immer so weiter. Und bin mal ziemlich auf die Nase gefallen. Das ist dann auch eine gute Erfahrung, habe ich festgestellt, im Rückblick, nicht mittendrin. Aber das war dann ein Weg mit Jesus, zu sagen, okay, ich kann meine Gaben annehmen. Ist schön, wenn mir Dinge leicht fallen und andere nicht, ist auch okay. Aber mein Wert hängt nicht da drin, meine Identität hängt nicht da drin. Und wenn du mir das wegnimmst, dann bin ich immer noch ich und dann bin ich immer noch bei Jesus. Weil ich angenommen bin in ihm, nicht weil ich da die und die Note nach Hause bringe. Jesus verteilt hier Namen. Und manchmal ist das ein, ich beschreibe dich, ich sage, wer du bist. Hier sind Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedäus, die beschreibt er als Donnersöhne. Ich glaube, bei Markus ist auch der aramäische Name Boanerges, klingt irgendwie auch gut. Das beschreibt, also Johannes haben wir so immer vor Augen als so ein bisschen diesen Kuscheligen da bei Jesus. Aber es gibt dann so eine Erzählung, in einem Dorf die Leute Jesus ablehnen und dann kommen die beiden und sagen, sollen wir Feuer vom Himmel herabrufen auf sie? Die hatten so ein bisschen Elia-Komplex wahrscheinlich und Jesus sagt, hier, slowly, ne? Wie seid ihr denn drauf? Aber er gibt ihnen diesen Namen schon vorher. Ja, ihr seid so Donnersöhne. Ich kenne euch. Ich kenne euren Charakter. Und Jesus kennt dich durch und durch. Mit deinen Stärken, mit deinen Schwächen. Du musst dich da nicht verstellen vor ihm. Das Gute ist, das bringt ja eh nichts. Also er kennt dich sowieso. Deshalb erspar dir den Stress. Menschen kannst du eine Weile noch reinlegen. Irgendwann merken die das auch, wer du bist. Aber Jesus kennt dich durch und durch. Und er nennt dich beim Namen. Und das macht er nicht verurteilend. Er sagt ja nicht, Donnersöhne kann ich hier überhaupt nicht gebrauchen. Sondern er beruft sie in seine Gemeinschaft und sagt, ja, ihr seid solche Typen. Okay, ich gehe mit euch den Weg. Er kennt dich. Wie gut ist das? Du musst auch nicht Angst haben, dass er irgendwann rausfindet, wie du wirklich bist. Ja, und dann fliegst du auf und dann fliegst du raus. So Imposter-Syndrom, kennt ihr das? Wenn die wüssten, ja? Jesus weiß, hat dich vor Grundlegung der Welt erwählt. Ich finde das so entlastend. Und das andere, das sehen wir bei Petrus, eben Simon, den er Petrus nennt, Fels, wird hier gar nicht weiter erklärt. An anderer Stelle verbindet er das mit einer Verheißung. Ne, auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen. Das war nicht eine Beschreibung des aktuellen Seelenzustands von Petrus. Also wenn du dir den anguckst in den Evangelien, der ist manchmal ganz schön hart, aber das ist manchmal auch ein bisschen so eher dickschädelig, sehr sprunghaft manchmal, würdest du als Personalberater vielleicht sagen, okay, eine tragende Rolle für den, schwierig, der ist viel zu impulsiv. Und Jesus sagt, du bist der Fels. Er hat schon gesehen, was er aus ihm machen wollte. Und spricht ihm das schon zu. War nicht pädagogisch nach dem Motto, oh, nee, ich will ihm da, der soll ja nicht hochmütig werden, dann sage ich dem, dass er es nicht so, was ich schon sehe. Sondern er spricht ihm das am ersten Tag zu und führt ihn dahin mit einer Wahnsinnsgeduld. Zwischendurch, ja, du wirst mich übrigens verleugnen. Wenn du dich dann wieder bekehrt haben wirst, dann stärke deine Brüder, dann kann ich was mit dir anfangen. Ich sehe schon die Schlaglöcher, die Abgründe, die du noch gar nicht siehst. Aber du bist der Fels. Und dann sehen wir später Petrus vor dem Hohen Rat stehen und sagen, wir können es ja nicht lassen, von dem zu reden, was wir gesehen und gehört haben. Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Urteil selbst, sagt er sogar, zu seinem Richter. Überleg doch mal, ist das jetzt logisch, dass ich dir gehorche? Das musst du erst mal bringen. Und am Ende gibt es die durchaus nicht unplausible Legende, dass Petrus vor den Toren Roms gekreuzigt worden ist für Jesus. Und als sie ihn kreuzigen wollten, hat er protestiert und gesagt, ich bin es nicht wert, auf die gleiche Weise zu sterben wie mein Herr. Die pragmatischen Römer haben gesagt, okay, haben das Kreuz umgedreht, haben ihn Kopf untergekreuzigt. Und er ist diesen Weg gegangen für seinen Herrn. Bis ans Ende, er war der Fels. Und Jesus hat es gesehen und Jesus hat es in ihm ermöglicht. Das war ja nicht eine Qualität, die Petrus schon ihn einfach so mitgebracht hat, sondern Jesus hat gesehen, was er aus ihm machen wird. Und er sieht schon dein Potenzial. Wenn du das selber nicht glaubst, wenn andere das vielleicht nicht glauben, manchmal sprechen dir Leute was zu und du denkst, ja, von wem redet ihr? Nein, er sieht dein Potenzial. Und er bringt dich an dein Ziel. Erinnert ihr euch an Gideon im Richterbuch? Der drischt den Weizen in der Tenne, das war wohl in der Höhle. Der hat sich versteckt, weil da die Feinde immer das Getreide geklaut haben und so. Jetzt nicht ein Bild von irgendwie Heldentum. Und dann taucht da ein Engel bei ihm auf und sagt, grüßt ihn mit den Worten, der Herr mit dir, du streitbarer Held. Und ich stelle mir immer so vor, dass Gideon sich so umdreht und guckt, wer da noch steht. Und er sagt, nein, ich meine dich. Und er ruft das aus ihm heraus. Er kennt dich. Er nennt dich mit Namen. Er gibt dir auch einen neuen Namen vielleicht. Okay. Jesus ruft dich. Er ruft dich dazu, bei ihm zu sein. Nochmal, er ruft dich bei deinem Namen. Also nicht im Kollektiv. Ja, ich bin halt irgendwie Christ, dann gehöre ich da wahrscheinlich dazu. Sondern dich persönlich will er bei sich haben, mit all den anderen. Er will dich in seiner Nähe haben. Also darf ich dir das sagen, Jesus liebt dich, das klingt so ein bisschen für manche schon so ein bisschen abgenutzt. Der mag dich. Er findet dich richtig gut. Er freut sich, wenn du da bist. Er sagt, wie gut. Es gibt so Menschen, da geht dein Herz auf, wenn du die zur Tür reinkommen siehst. Vielleicht gibt es auch andere Menschen, reden wir ein andermal drüber. Jesus sieht dich und sagt, wow, der Niklas ist heute wieder da. Wie cool. Er will dich bei sich haben. Und nochmal die Frage, glaubst du ihm das? Du bist ja Jesus, du musst ja sowas sagen. Willst du sagen, Jesus darf nicht ehrlich sein? Das ist ein bisschen komisch. Glaubst du das, dass er dich so sieht? Eine Frage an dein Bild, was du von dir selber hast. Glaubst du, dass er auch die Kraft hat, die Sünde, die dich von ihm trennen will, zu überwinden? Die Verletzungen, die dich da aufhalten wollen, zu heilen? Du darfst das annehmen. Und dann auch die Frage, kannst du dich darüber freuen, dass er dich immer, also willst du denn immer bei ihm sein? Das ist ja auch eine Frage. Ist das eine gute Nachricht, dass er dich bei sich haben will? Manche haben immer noch dieses Bild, dass das dann irgendwie langweilig ist. Also im Himmel sitzt man auf einer Wolke mit der Harfe oder so. Das ist eine Frage, was für ein Bild hast du von ihm? Er lädt dich ein in seine Gegenwart und das ist das größte Abenteuer und das ist das größte Geschenk. Er will dich bei sich haben. Und wie erfahren wir das? Wie erleben wir das? Du bist eingeladen, Erstmal Punkt, du bist eingeladen. Und da bist du eingeladen, das im Glauben anzunehmen, zu ergreifen. Sagen, ja, danke. Danke, dass du willst, dass ich bei dir bin und ich will zu dir kommen. Ich will diesen Tag heute mit dir leben, in deiner Gegenwart. Und das sind nicht nur die Tage, wo du vielleicht den ganzen Tag Lobpreis machst oder so. Und Konferenz ist auch toll, liebe ich. Aber wo du richtig Stress bei der Arbeit hast. Oder deine Kinder dir irgendwie dich an allen Ohren ziehen und denkst, wie soll ich das heute schaffen? Oder du mit dir selbst überhaupt nicht zurechtkommst. Oder was auch immer los ist. Sagen, an diesem Tag lebe ich aber mit dir. Du bist da. Du wartest nicht, dass ich mein Zimmer aufgeräumt habe. Und dann sagst du, okay, jetzt können wir Zeit haben. Sondern du sagst, hey, lass uns zusammen aufräumen. Lass uns zusammen den Rasen mähen. Lass uns zusammen heute chillen. Jesus lädt dich ein, den Tag mit ihm zu verbringen, ganz bewusst. Und dann auch die besonderen Momente, wo wirklich Intimität ist, wo wirklich Ruhe ist, zu suchen und zu nutzen. Sag, ich will auch bewusst eine Zeit haben, wo man sich mal in die Augen sehen kann. Wege finden, wie dir das gut gelingt. Auch da, wo wir Verantwortung tragen, vielleicht so als Leiter, man ist leicht dann wieder in der Funktionsebene. Ich genieße das sehr und ich erzähle das immer gerne, wie sehr ich es liebe, in dieser Gemeinde Gottesdienst zu feiern. Und ich kenne das von Pastoren, die sagen, ah ja, nee, das ist ja, dann bist du ja im Dienst und das ist ja dann anders und so. Nee, ich feiere einfach mit euch hier Jesus. Und da habe ich auch noch einen Job, andere machen ja auch noch Dinge, aber das sollte uns nicht davon hindern, bei Jesus zu sein, sonst ist es irgendwie schräg. Ich komme hier nicht nur, weil ich bezahlt werde. Bewusste Zeit suchen mit Jesus. Sagen, ja, ich will bei dir sein. Ich will das auch genießen bei dir. Ich habe ein Video gesehen, vielleicht kennt ihr Francis Chan, ein Pastor aus den USA, Buchautor. Und das tauchte bei mir irgendwie als so ein Reel auf von einer Konferenz, glaube ich, vor einer Weile. Da beginnt er, kommt auf die Bühne und hat seine erwachsene Tochter mit sich auf der Bühne, erzählt dann, wie schwer ihm das gefallen ist als Vater, als sie ausgezogen ist und Studium und dann auch noch geheiratet. Und inzwischen findet er ihren Mann auch ganz nett und so, aber so erstmal so als Vater, so war das schwer für ihn. Und er steht, da später spielt sie dann noch ein Lied, auch am Ende der Predigt, aber er steht da mit ihr. Und ich habe euch mal einen kurzen Clip mitgebracht, weil der mich sehr berührt hat. Und euch ja vielleicht auch. Mit Ton bitte. Also die Frage, sieht dein Gebetsleben irgendwie so aus? Ist das das, wie du dich fühlst, wenn du in Gottes Gegenwart kommst? Ich merke, wie Gott mich auch herausfordert. Ich will nicht nur, ne, ich will für viele Leute beten und so, aber ich will das genießen, bei ihm zu sein. Einfach diesen Raum öffnen, sagen, danke Jesus, dass du da bist, ich bin auch da. Danke, dass du dich über mich freust, wie hier der Vater, wo die Tochter mal wieder nach Hause kommt, die sogar zusammen auf einer Konferenz da im Einsatz sind. Er freut sich so über dich, wenn du zu ihm kommst. Er lädt dich ein in seine Gemeinschaft. Er will dich bei sich haben. Jesus, ich danke dir. Ich danke dir, dass das die Wahrheit ist. Und dass das nicht nur die Wahrheit ist für Petrus und Johannes und Jakobus und wie sie alle heißen, sondern auch für Christoph und Amy und Semida und wie sie alle heißen, für jeden von uns. Dass du uns einlädst in diese Gemeinschaft, in diese innige Gemeinschaft mit dir. Dass du uns beschenken willst mit deiner Gegenwart. dass du uns beschenken willst mit deiner Liebe. Danke, dass du uns dann auch Wege führst, wo wir auch anderen dienen können, wo wir Segen, wo wir Liebe weitergeben können. Und danke, dass du uns an diesen Ort rufst, wo du bist. Also wir sagen, wir lieben dich. Wir wollen das annehmen, wir wollen es glauben, dass du dich so über uns freust. Danke, Jesus. Amen.